Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das letzte Wort kompakt. In der heutigen Kurzepisode unterhalten sich die beiden Strafrechtsprofessoren Mo El-Ghazi und Till Zimmermann über die Figur der Actio Libera in Causa.
Hi Till!
Na, hi Mo.
Sag mal, fährst du demnächst zur Uni hoch? Ich muss mal hoch. Kannst du mich mit dem Auto mitnehmen?
Ist deine Karre wieder Schrott oder was? Ja, ich fahre gleich hoch. Ich kann dich mitnehmen.
Ja, ich bin gerade dabei, mir Neues zu besorgen. Sag mal, ich hoffe, du bist nüchtern. Ne? Ich fahre nicht mit betrunkenen Fahrern.
Ja, es geht gerade.
Ja, das ist gut. Sag mal, wo wir gerade beim Thema sind. Mündliche Prüfung, ja?
Okay, ich dachte, es käme was Schlimmeres. Ja, schieß los.
Ja, mündliche Prüfung sind ja jetzt wieder demnächst und ich überlege mir gerade, was ich so prüfen kann. Ich bin ja noch nicht so erfahren wie du, ne? Du bist ja deutlich älter als ich, hast ein bisschen mehr Erfahrung, mündliche Prüfung. Ja, was kann man so prüfen? Was fällt dir ein?
Also, was ich mir gerade überlegt habe, was ich jetzt nochmal prüfen werde, das ist dieser ganz klassische Fall, den kennst du ja auch, da will der eine seinem Mitbewohner einen auf die Fresse hauen, aber er muss da erstmal hinkommen, außerdem traut er sich nicht, also trinkt er so viel Schnaps, ja, dass er schuldunfähig ist.
Ja, kenne ich bei dir, ja.
Klaut sich einen E-Scooter, fährt dahin und haut dem einen auf die Fresse, strafbar.
Ja, und dann ist er berauscht, oder wie?
Ja, genau. Und zwar schuldunfähig. Ja, ja. Also 3 Promille und höher.
Alles klar, ja. Also vielleicht bietet sich ja so ein Fall tatsächlich ganz gut an. Meine ersten Erfahrungen gehen dahin, die Fälle, die man sich vornimmt, die schafft man eh nicht in der mündlichen Prüfung. Da ist ganz gut so einen banalen Fall, ja. Also auf den ersten Blick einen solchen banalen Fall zu wählen. Also Actio Libera in Causa Problematik.
Ach, du hast es verstanden. Ich hätte es nicht drauf gewettet, aber gut.
Gut, und das Wichtige ist natürlich, dass die Studis das irgendwie zuordnen können, ja. Wo spreche ich das Thema an? Ich bin ein bisschen enttäuscht, wenn die Studis sagen, ja, ich weiß, wie man den Fall löst, das ist doch Alig. Und dann fangen sie auf einmal an und sagen halt, mittelbare Täterschaft Lösung, Ausnahmetheorie und was auch immer, dass man halt so wirklich chronologisch einmal den Fall abarbeitet und dann natürlich Punkt prüft. Und wo taucht das Problem dann erstmals auf, lieber Till?
Ja, das taucht natürlich bei der Schuld auf. Und zwar, nehmen wir jetzt mal den Fall, den ich gerade gebildet habe, prüfen wir die Körperverletzung. Ne? Ich habe den Mitbewohner dann auch tatsächlich geschlagen und verletzt. Und dann habe ich natürlich die Tathandlung, das Schlagen ins Gesicht und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, war der denn auch schuldfähig oder war er vielleicht schuldunfähig nach § 20? Und kennen wir ja den Wortlaut von § 20, dass man bei Begehung der Tat schuldfähig gewesen sein muss und da 3 Promille vorlagen, haben wir jetzt ein Problem.
Ja, okay. Also wir sind bei der Schuld, wir fragen bei der Schuld, war er schuldfähig? Wir erkennen, das sagt der Fall, vielleicht sagt man das eben auch im Fall, um das einmal eindeutig festzulegen, dass er schuldunfähig eben tatsächlich war, weil er eben mehr als 3, bla bla Promille hatte. Und dann frage ich natürlich als Prüfling, okay, auf welchen Zeitpunkt kommt es an? Ich sehe ja hier bei dem Fall, aha, es gab mal einen Zeitpunkt, da war er schuldfähig, dann hat er die Tat begangen, da war er schuldunfähig. Auf welchen Zeitpunkt kommt es an? Paragraph 20, bei der Tat. Wann ist bei der Tat,
Till? Paragraph 8 StGB, Zeitpunkt des Handelns.
So würde ich das gerne hören.
Aber es hilft uns ja noch nicht so richtig weiter, weil dann ist die Frage, was ist denn das Handeln? Ne? Weil wir könnten ja zum einen sagen, und so steht es dann wahrscheinlich in der Klausur, auch im Obersatz, das Handeln ist das Schlagen ins Gesicht. Aber ich könnte ja auch sagen, ja, was könnte ich sagen?
Also Till, ich sage immer, die Handlung ist das, was ich gerade prüfe.
Genau.
Das ist die Handlung. Ne? Wenn ich halt sage, A könnte sich wegen Körperverletzung strafbar gemacht haben, indem er B geschlagen hat, dann ist das meine Handlung.
Genau. Deswegen ist das auch sinnvoll, das in den Obersatz zu schreiben, was man da eigentlich gerade prüft, ne? Indem er dies und das gemacht hat. Und dann immer geschlagen hat.
Okay, also dies ist jetzt die Handlung, das Schlagen. Und da muss ich dann sagen, okay, zu dem Zeitpunkt war er schuldunfähig. Also stelle ich das fest und muss zum Ergebnis kommen, aha, es fehlt an der Schuld und mir bleibt dann vielleicht noch der Vollrausch-Tatbestand, wenn ich nicht über die Grundsätze der Alig weiterkomme. Und das wäre schön, wenn die Studis das so einleiten könnten. Das würde mich schon freuen. Ja, wenn wir nach ungefähr 10 Minuten da angekommen sind, spätestens nach 10 Minuten. Okay, Grundsätze der Alig. Was brauche ich für eine vorsätzliche Alig? Ich brauche einmal diesen Doppelvorsatz. Damit wir über eine vorsätzliche Actio Libera in Causa sprechen, ein Doppelvorsatz. Einmal in Bezug auf die Berauschung selbst, also das Versetzen in einen schuldunfähigen Zustand. Und dann eben natürlich noch den Vorsatz in Bezug auf die spätere Tat, ja, in Bezug auf die Rauschtat. Also du als mein Mitbewohner sagst halt, ich betrink mich in den Zustand der Schuldunfähigkeit und dann werde ich ihm einen in die Fresse geben. Genau. Gut, dann haben wir den doppelten Alik-Vorsatz. Und wenn ich das so festgestellt habe, dass wir diese Konstellation vorsätzliche Alik haben, frage ich als nächstes, wie behandle ich die denn? Und jetzt interessiert mich, was erwartest du eigentlich als Prüfer von deinen Studierenden? Wie viele Theorien soll man hier darstellen? Also das ist natürlich erstmal die Theorien selber eine inhaltliche Frage, aber vielleicht interessiert unsere Zuhörer eher auch, wie viele Theorien soll ich eigentlich darstellen? Ich könnte wahrscheinlich so 10 Stück zusammentragen. Ja, krass. Nicht ganz, aber ja, also wenn ich hier anfange zu sammeln, ja, aber es gibt so natürlich die klassischen, also die Ausnahmetheorie, ne? Die sagt ja einfach, ja, wir lesen Paragraph 20 und erkennen eine gewohnheitsrechtliche Ausnahme von Paragraph 20 von diesem Koinzidenzprinzip einfach an. No? Welche fällt dir noch ein, neben der Ausnahmetheorie?
Ja, dann haben wir noch das Ausdehnungsmodell.
Ja, Ausdehnungsmodell, wie funktioniert das?
Ja, dass man sagt, also der Begriff bei Begehung der Tat in § 20, den müssen wir so ein bisschen ausdehnen und da die Tat im Sinne vom 20 ist halt schon das Trinken.
Genau, also dass wir den Tatbegriff einfach weiter fassen, als er sonst eigentlich im Gesetz, irgendwie wie er sonst verwendet wird im Gesetz. Ja, dann gibt es, ja, das ist eigentlich das Spannendste, ja, die Tatbestandsmodelle oder Vorverlagerungsmodelle in mehreren Varianten, ja, mittelbare Täterschaftsmodelle. Wie macht die Tatbestandslösung das, das Vorverlagerungsmodell?
Ja, also wenn ich vorverlagere, dann sage ich, naja, also der Beginn der Tat ist dann hier nicht irgendwie das Schlagen oder das Ausholen zum Schlag, schon, sondern schon das Trinken. Ne? Also wenn ich mir vorher überlege, ich besaufe mich jetzt und dann ist sozusagen das Führen des Glases zum Mund ist im Prinzip schon das Schlagen sozusagen, ne? Weil ich verlage vor. Oder, ja, also das ist eigentlich der Kerngedanke. Und das kann ich dann noch so ein bisschen anreichern mit dem Gedanken, das auf die mittelbare Täterschaft zu stützen. Dass ich dann im Prinzip als mein eigenes schuldunfähiges Werkzeug fungiere. Also so eine Art analoge Anwendung der mittelbaren Täterschaft.
Ja, in der Tat, so vom Gedanken her. Also wenn ich natürlich mir die Vorverlagerungslösung anschaue, muss ich sagen, ja gut, da geht die Strafbarkeit aber recht weit nach vorne. Ich verlagere die Strafbarkeit recht weit nach vorne. Zum Teil halt auch, ne, unter Eingehung des Risikos, dass ich die Versuchsvorschriften eigentlich damit umgehe. Aber man kann in der Tat hier dann den mittelbaren Täterschaftsgedanken aufwenden und sagen, gut, aber bei der mittelbaren Täterschaft ist es ja auch ähnlich, ja. Da schicke ich ja auch einen Tatmittler los, ein Werkzeug los. Und da setzt natürlich die Versuchsstrafbarkeit auch viel, viel früher an. Das heißt, unter Aufbringung dieses Gedankens kann man vielleicht eher so die Bedenken beiseite schieben. Dieses Vorverlagerungsmodell ist natürlich ganz spannend. Wir haben eben gesagt, ja, wir prüfen immer die Handlung, ja, oder wir stellen auf die Handlung ab, die wir oben im Obersatz genannt haben. Und beim Vorverlagerungsmodell ist es so, dass die ja eigentlich sagt, dieses Modell ja eigentlich sagt, ja, er handelt jetzt eben schuldlos. Ja, er ist schuldunfähig in dem Moment und die Tathandlung ist eine andere. Ja, die Tathandlung ist eine andere. Und zwar, ja, wie du Saufen, eben gesagt hast, das Saufen. Wie machst du es in der Klausur?
Ja, also wenn man es wirklich mal so bilderbuchmäßig oder lehrbuchmäßig machen würde, dann müsste man ja eigentlich sagen, wie steht es eigentlich mit dem Ausnahmemodell? Das finde ich zwar eigentlich in der Sache gerecht, aber es ist ja mit dem Bestimmtheitsgebot nicht vereinbar. Das steht so nicht im Gesetz, das steht ja, bei den Schweizern im Gesetz, bei uns steht es nicht im Gesetz, können wir nicht machen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ziemlicher Common Sense. Ja? Das würde ich in der Klausur erwarten, dass das kommt und dann kann man kurz sagen, ist aber nicht mit dem Gesetz vereinbar. So, das Ausdehnungsmodell, das erwarte ich eigentlich nicht von den Studenten. Das kann man also in der Hausarbeit bringen, aber in der Klausur, in der mündlichen Prüfung finde ich das nicht erforderlich. Und dann müsste man jetzt eigentlich an dieser Stelle dann die Prüfung abbrechen und nochmal neu anfangen mit einer neuen Tathandlung, nämlich dem Trinken.
Ja, wenn man der Vorverlagerungslösung folgt.
Genau, ja, die muss man dann jetzt ja irgendwie ansprechen. Ob man der folgt oder nicht, ist ja egal, man muss sie erstmal ansprechen und dafür müsste man eigentlich neu ansetzen zu prüfen. Ich würde das in der Klausur aber nicht machen und ich verlange das auch nicht von den Leuten. Ja. Also dann kann man auch in der Schuld sagen, aber vielleicht können wir ja trotzdem hier irgendwie eine Zurechnung zur Schuld vornehmen, indem wir dann auf eine andere Handlung abstellen. Und ich finde, da muss man die Prüfung nicht neu beginnen, auch wenn das in manchen Lehrbüchern so empfohlen wird. Da hat man gar keine Zeit zu in der Klausur.
Ja, also ich finde, man beginnt natürlich dann die Prüfung, also man beginnt dann von vorne, wenn man sich halt für diese Lösung ausgesprochen hat, für diese herrschende Meinung ausgesprochen hat und dann halt festgestellt hat, er handelt jetzt ohne Schuld. Und dann fange ich von vorne an und dann prüfe ich die Strafbarkeit des Täters und zwar wegen des Sich-Betrinkens. Und viele schreiben dann eben auch noch dazu, in Verbindung mit den Grundsätzen der vorsätzlichen Alik. Ja. Und dann gucke ich nach dem Trinken, gucke, ob dieses Trinken kausal war für den Erfolg. Das kann manchmal ein Problem sein, aber typischerweise machen wir es so, dass es kein Problem ist. Und dann prüfe ich halt einfach weiter und komme irgendwann wieder zur Schuld und sage, in dem Moment war er ja schuldfähig. Tata, was für ein toller Trick. Und schon habe ich dann alle Voraussetzungen der Strafbarkeit konstruiert und muss nicht über den Vorausstatbestand gehen. Also natürlich kann man das kritisieren. Du hast ja eben gesagt, die Schweizer haben dafür eine Regelung, die Österreicher sind auch so klug und haben dafür eine Regelung, aber wir Deutschen, die sind noch nicht so klug. Wir lösen das ja weiterhin so nach ungeschriebenen Grundsätzen. Aber den Studierenden hilft es natürlich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, es genügt, 2, 3 Theorien darzustellen. Und dann, das ist das Wichtigste für mich, eben diesen sauberen Übergang zu machen. Was ist die Konsequenz? Ich setze neu an bei der Prüfung, prüfe dann das sich berauschen als strafbare Handlung. Und dann, ja, ist das, glaube ich, alles gut vertretbar und dann sammelt man alle Punkte zusammen, die man braucht.
Ja, wo du natürlich noch auf aufpassen musst, ist, wenn du so verhaltensgebundene Delikte dann noch hast, wie in meinem Beispiel noch das Fahren mit dem E-Scooter, ne? Da greift ja nach der herrschenden Meinung, das funktioniert dann ja nicht mehr, ne? Weil man dann, also man muss schon bei der verhaltensgebundenen Tätigkeit nüchtern sein oder jedenfalls nicht schuldunfähig. Das funktioniert dann nicht mehr hier irgendwie. Korrekt. Die Straßenverkehrsdelikte greifen nicht mehr. Und das ist mir jetzt schon mal in der Prüfung aufgefallen, wenn es nicht um Paragraph 20 geht, also Schuldunfähigkeit, sondern nur verminderte Schuldfähigkeit, Paragraph 21, da braucht man die ALEG gar nicht. Ne? Ja, da gibt korrekt. Das Gesetz das ja schon her und das ist den meisten gar nicht so bewusst. Also die prüfen dann auch einfach ALEG und das, glaube ich, kann man sich sparen, auch wenn das in manchen Büchern drin steht.
Gut, aber wichtig für unsere Studierenden zumindest, ja, Paragraph 21, also natürlich gerade die Folge des 21, eine fakultative Strafmilderung, die haben sie, ne, die haben unsere Studis natürlich nicht zu prüfen, deswegen kommt es darauf nicht an. Für Referendare natürlich wichtig, ja, dass man das halt irgendwie auch weiß, dass dort ja die Einschränkung einfach gemacht werden kann dadurch, dass man halt einfach die Strafmilderung versagt, ja, weil man sagt, der kann da ja selber was dafür. Okay, und natürlich, was du eben gesagt hast, zur Einschränkung bei verhaltensgebundenen Delikten, da passt einfach diese Vorverlagerung nicht, weil man zum Zeitpunkt des sich Betrinkens gar nicht in dieser Situation ist, die das Gesetz verlangt.
Genau, etwa ein Kfz führt, ja.
Genau.
Du, pass mal, guck mal auf die Uhr, wir müssen jetzt los.
Ja, alles klar, ab dafür.
Jo.